Also ich glaube, zum einen ist es ja mal so, dass uns sowohl in der angewandten Forschung wie auch in der akademischen Forschung zunehmend ähnliche Fragen umtreiben. Worum geht es am Ende? Wir möchten für verschiedene Fragestellungen belastbare Ergebnisse erzielen. Und die Zunahme, dass wir unsere Protagonisten, nämlich Bürger, Probanden, Menschen, die wir befragen möchten, auf den unterschiedlichsten Kanälen heute erreichen, führt dazu, dass wir eben auch in unseren Befragungstechniken immer heterogener werden. Das bringt verschiedene Herausforderungen mit sich, die sowohl auf der akademischen Seite wie auf der angewandten Seite gelöst werden wollen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Folge des Bekov Podcasts Research Garage. Und dieses Mal haben wir was ganz Tolles vor mit euch, denn wir wollen diesmal so ein bisschen intern sprechen. Und dazu habe ich zwei ganz interessante Gäste. Bedanke mich schon mal sehr für die Zeit und für die Teilnahme. Wir haben Alexandra Wachenfeld-Schell und Florian Keusch aus dem DGOV-Vorstand heute bei uns in der Research Garage. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was bald passiert, nämlich die GOR. Die GOR findet statt in Kürze. Und ja, klar, dann wollen wir wissen, was gibt es da Neues? Wie sieht es aus mit der Vorbereitung, mit der Planung? Erstmal herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank, Christian, für die nette Anmoderation und du, wir freuen uns einfach sehr, dass wir heute dabei sind und ein bisschen schon aus dem Nähkästchen plaudern können, was es bei der GOR alles Spannendes zu sehen und zu hören gibt. Auch natürlich, was wir rund um die GOR alles planen, um so ein bisschen die Corona-Müdigkeit vielleicht auch auffangen zu können.
Ja. Ja, genau. Das ist ja so ein Thema, was uns alle beschäftigt, was euch aber auch schon beschäftigt hat jetzt bei der DGOV, nicht nur dieses Jahr, sondern auch letztes Jahr. Da ging es ja auch sozusagen, ja, wir müssen verschieben und wir wissen noch nicht. Und diese ganze Uncertainty, die natürlich jeder Veranstalter von ehemals offline geplanten und durchgeführten Konferenzen hat, die hattet ihr natürlich auch. Aber erzählt mal ein bisschen, wie wird die 23. GOR, habe ich gesehen, eigentlich dieses Jahr stattfinden? Was habt ihr erstmal so, wie habt ihr es geplant vom Setup?
Ja, auch von meiner Seite, hallo mal alle zusammen und danke für die Einladung, dass wir hier heute dabei sein dürfen. Ja, also wie schon angekündigt, GOR 21 findet statt. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Wird auch sicher ganz super. Wir haben ja letztes Jahr schon viel Erfahrung gesammelt mit dem Online-Format, dass wir die bewährten Dinge, die sich dort sozusagen gut und erfolgreich gezeigt haben, auch dieses Jahr relativ ähnlich umsetzen wollen. Natürlich haben wir uns Dinge, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, können wir aber später nochmal sprechen, auch angepasst und versuchen anzupassen, um da auch noch ein bisschen die Interaktion zu erhöhen und viele der Dinge, die halt online manchmal ein bisschen schwieriger möglich sind als offline. Aber im Großen und Ganzen wird es wie in der Vergangenheit eigentlich eine zweieinhalbtägige Konferenz sein. Der erste halbe Tag wird Workshop sein. Das hatten wir letztes Jahr nicht, aus ganz einfachen Gründen, weil es uns schon anstrengend genug war, die Konferenz an sich so online stattfinden zu lassen. Haben wir letztes Jahr gesagt, gut, also lassen wir mal die Workshops weg. Aber dieses Jahr gibt es wieder klassisch Pre-Conference-Workshops, an denen man teilnehmen kann und dann zwei volle Tage eigentlich Programm gespickt mit tollen Vorträgen, tollen Namen und ein paar Highlights, über die wir sicher auch noch reden können. Und ja, wir freuen uns sehr, weil der Zuspruch ist trotz Corona, trotz Umstellung auf Online eigentlich dieses Jahr auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, also
wow, super.
GOR ist letztes Jahr gut angekommen und dieses Jahr auch. So wie Alex gesagt hat, natürlich, wir merken auch gewisse Corona-Müdigkeit und Zoom- und Online-Müdigkeit. Das ist ganz verständlich. Aber ja, die Hoffnung ist, dass oder die Erwartung ist, dass es trotzdem eine super Konferenz wird mit schönen 2,5 Tagen.
Ja, genau, ich glaube, das Schöne, was wir im Vorfeld auch schon gespiegelt bekommen, ist einfach, dass die GOR eine Konferenz ist, die es so im deutschsprachigen Raum nicht gibt. Einfach diese Kombination aus akademischer Forschung, angewandter Forschung, sehr viel Praxisbeispiele, sehr viel Einblick in neue Methoden, neue Forschungsansätze. Das gibt es so nicht. Und ich glaube, das erklärt auch, warum der hohe Zuspruch trotz Corona, trotz auch dieses Jahr nochmal als virtuelles Format, trotzdem eben die Anmeldungszahlen gut sind, was uns total freut.
Ja, das ist auch echt gut, dass das weiterhin angenommen wird. Alexandra, wenn du sagst, dieses Grundprinzip der Gore, ne, sozusagen so, okay, wir machen jetzt keine kommerzielle Konferenz im vordergründigen Sinne, sondern wir wollen tatsächlich diese akademische Welt mit der kommerziellen oder ja, kommerziellen Welt zusammenbringen. Wie macht ihr da? Also wie geht das? Habt ihr da irgendwie Formate? Wie tauschen die sich aus, diese beiden, naja, jetzt hier nicht getrennte Welten, aber schon gegenseitig zu befruchtenden Disziplinen, sage ich mal. Was kann man da erwarten auf der Kur? Wie läuft das?
Genau, also ich glaube, zum einen ist es ja mal so, dass uns sowohl in der angewandten Forschung wie auch in der akademischen Forschung zunehmend ähnliche Fragen umtreiben. Worum geht es am Ende? Wir möchten für verschiedene Fragestellungen belastbare Ergebnisse erzielen. Und die Zunahme, dass wir unsere Protagonisten, nämlich Bürger, Probanden, Menschen, die wir befragen möchten, auf den unterschiedlichsten Kanälen heute erreichen, führt dazu, dass wir eben auch in unseren Befragungstechniken immer heterogener werden. Das bringt verschiedene Herausforderungen mit sich, die sowohl auf der akademischen Seite wie auf der angewandten Seite gelöst werden wollen. Also es sind Fragen nach Probability-Based Samples, nach Mixed Mode, nach vielen anderen methodischen Herausforderungen, die wir von beiden Seiten beleuchten. Was sind tatsächlich lösbare Herausforderungen? Wo müssen wir vielleicht auch nochmal gemeinsam forschen? Und wie sieht es später in der angewandten, in der Praxis aus? Welche Erfahrungen haben wir? Das holen wir ab, einmal natürlich über den Best Practice Award, ganz klassisch. Das holen wir aber überhaupt auch in der ganzen, im ganzen Track D ab, wo wir sehr viel über Praxisbeispiele berichten und da natürlich auch die Plattform bieten, dass diese beiden Ebenen, die akademische und die angewandte Forschung, auch miteinander in den Dialog kommt, sich da einfach auch gegenseitig befruchtet.
Ja. Und das vieles passiert natürlich auch im Hintergrund, möchte ich sagen. Ja. Also die man sieht ja hier an Alex und mir, ich komme sozusagen aus der akademischen Welt, Alex aus der Welt der Praktiker. Das zieht sich im Vorstand durch, dass wir eigentlich Parität haben, sozusagen Akademiker, Praktiker. Ja. Und wir haben das auch institutionalisiert in allem, was im Hintergrund bei der GOR passiert, dass wir mittlerweile 2 Track-Chairs haben pro Track und dort immer eine Praktikerin und ein Akademiker zusammenarbeiten, dass wir darauf achten, dass alle Reviews, die für eingereichte Beiträge gemacht werden, immer zumindest von einem Praktiker, einer Praktikerin, einem Akademiker, einer Akademikerin gemacht werden, um einfach zu sagen, wir haben hier 2 Zielgruppen, die haben vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Standards oder Bedürfnisse. Aber ich glaube, aus der Geschichte heraus, wir machen das, wie du sagst, zum 23. Mal, also es ist ja eine Erfolgsstory, wenn man so will, zeigt sich das schon, das ist vereinbar. Ja? Und ich glaube, das ist, wie Alex vorher gesagt hat, für beide Seiten eine der Konferenzen, wo man sagt, ja, dort gehen wir hin. Das ist auf der einen Seite, ohne da irgendwo jemanden was vorhalten zu wollen, bei uns halt weniger Verkauf und mehr vielleicht in die Richtung Methoden und wirklich, was passiert, machen wir mal die Motorhaube auf und sehen mal unter das Ding runter. Und von der akademischen Seite, wenn ich darüber spreche, finde ich das ganz super, dass sich hier auch Praktiker hinstellen und sagen, hey, also das ist das, was wir machen, so machen wir das. Und sehr oft sehe ich von der akademischen Seite, dass wir viel langsamer sind. Ja, die Mühlen in Akademie gehen halt auch viel langsamer und sehr viel Innovation kommt natürlich aus der Praxis, die dann zurückgespielt wird wieder an die Universitäten und in die andere Richtung. Und ich glaube, das ist das eigentlich, was die GOR und was die DGOF prinzipiell ausmacht und was auch die Zusammenarbeit für die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer so super macht an der Geschichte. Ja.
Genau, und ich glaube gerade der, Entschuldigung, Christian, noch einen Punkt, weil Florian das auch eben ansprach, es ist ganz wichtig, dass bei uns auf der GOR eben dieser Verkaufsmoment fehlt. Dadurch haben wir eine an vielen Stellen immer sehr konstruktive, ergebnisoffene Diskussion. Man kann auch mal vom Scheitern sprechen, man kann sagen, ich habe einen Ansatz entwickelt, der ist in der Theorie toll und der hat aber praktisch nicht funktioniert. Warum funktioniert er nicht oder welche Herausforderungen sehe ich bei welchen Ansätzen? Und das ist unser USP, das ist genau der Punkt, warum ich persönlich auch so lange schon bei der DGOF bin und warum ich so begeistert von unserer Konferenz bin, weil sie die Online-Forschung in all ihren Facetten hilft, immer weiter zu entwickeln, neue Standards zu entwickeln. Wenn wir allein an die ganze Algorithmisierung in unseren non-reaktiven Verfahren denken, da brauchen wir neue Transparenzkriterien, wir brauchen neue Gütekriterien. Und genau das sind die Punkte, die wir auf der GOA vorantreiben mit einer offenen Diskussion.
Ja, so super spannend. Also das sind zwei Punkte, die ich mir jetzt nochmal gemerkt habe. So erstmal so direkt, was du sagst, Alexandra, das ist ja tatsächlich auch wirklich so ein Grundprinzip von der GOA, ne? Dass man sagt so, okay, und am meisten wird es dann auch nochmal klar oder zusätzlich zu der GOA an für sich, was die DGOF wollte ich sagen, was die DGOF da im Prinzip macht, sind dann auch nochmal diese Research Plus Veranstaltung, wo es ja noch mehr geht, sozusagen, wenn so Impulse zu setzen und auch mal irgendwas zu erzählen, was man jetzt vielleicht auch nur denkt und was man interessant findet und das zu teilen. Ne? Und dann im Prinzip in den Diskurs geht. Dann ein unterschiedliches Format, regionaler, kleinteiliger und so. Aber ich glaube, diesen Spirit, den kriegt man auch immer auf der GOA mit. Ich meine, ich war ein paar Mal da, ich bin nicht jedes Mal da, aber ein paar Mal war ich auch schon da. Das kann ich einfach nur bestätigen. Ne? Und ich wollte nur mal eins sagen, was du gerade gesagt hast, Florian. Ich weiß gar nicht, ob das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich wissen, weil du sagst, irgendwie paritätischer Review-Prozess, dass immer mindestens einer aus der akademischen und aus der anwendungsbezogenen Welt Reviews schreibt. Und das ist vielleicht vielen gar nicht klar. Dass ihr habt ja tatsächlich so einen festen, mehr oder weniger festen Stamm von Reviewern. Das ist ja, ich weiß nicht, wie man das Wort, das Board of irgendwas. Na, ich bin da auch drin, ich müsste es eigentlich wissen. Das heißt, ich habe auch einige auch Best Practice und auch Beiträge bewertet im Vorfeld. Und das ist super spannend. Erstens, dass ihr das so macht, ne? Also dass es tatsächlich so ist, dass man sagt, so, okay, wir wollen jetzt nicht, also wir wollen halt auch eine Güte oder eine gewisse Güte der Beiträge garantieren für Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ne? Und dieser Prozess ist halt insofern interessant, dass wirklich jeder Beitrag, der dann auch vorgestellt wird, dass der halt durch einen Review-Prozess gegangen ist. Und das halt nicht nur ihr, die da sozusagen im Vorstand sagt, okay, du rein, du raus, uninteressant, sondern das ist ein viel, viel größerer Kreis von Bewerterinnen und Bewertern. Das finde ich eigentlich auch immer eine gute Sache und führt dazu, dass das, was Menschen dann auf dieser Messe sehen, jetzt virtuell oder früher halt auch offline, dann auch wirklich interessant ist. Und hier, ich meine, jeder kann ja auch wählen nach den Tracks, die sind ja auch relativ thematisch aufgeteilt. Ne?
Ja, danke. Ich wollte nur ganz jetzt, weil du das ansprichst, unser Review. Also ich muss das mal sagen, als jetzt und in den letzten Jahren im Programmkomitee drin zu sein. Also man könnte auch eine Konferenz in der Größe von der GOA, wie sie aktuell ist, ohne all den Leuten, die da im Hintergrund mehr oder weniger hunderte Stunden an Arbeit investieren. Das sind ja nur, ich meine, wir stehen da groß drauf, sage ich mal. Ich meine, wir machen auch viel Arbeit, aber da geht so viel Arbeit von Freiwilligen rein. Ja, und ich möchte wirklich vor allem das Review Board nennen. Das sind mittlerweile, glaube ich, an die 100 Personen international. Wir sind da wirklich auch sehr stolz, dass wir das international aufgezogen haben. Eben gleichmäßig Akademikerinnen, also wenn ich immer über Akademiker spreche, meine ich die Leute, die an Unis irgendwo verankert sind und andere ja. aus der Praxis. Und die da einfach auch ein paar Stunden Zeit im Frühjahr meistens investieren und sagen, okay, hier, ich bin bereit, hier Einreichungen anzusehen und der GOA auch ein Gütesiegel damit zu geben. Ja, und das passiert alles blind, also man weiß nicht, wer einreicht, man sieht die Autoren nicht, man bekommt nur das Abstract vor und gibt dann eben sein Feedback. Und als Programmkomitee natürlich am Ende des Tages entscheiden wir dann irgendwer, muss die Entscheidung treffen, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Aber das passiert eben sozusagen ein bisschen evidenzbasiert, wie wir das aus der Wissenschaft gewohnt sind. Ja. Und das ist auch das, was für die, muss ich auch sagen, für die Akademiker, die auf die Konferenz fahren, für die ist das unglaublich wichtig, weil das ist halt eben ein Standard für akademische Konferenzen und für Peer-Reviewed Publishing und so weiter. Mhm. Dadurch ist die Konferenz für die Akademiker interessant. Ich glaube aber eben genau, das ist Feedback, das eben auch von Praktikern kommt und genauso umgekehrt ist unglaublich wichtig. Und ich merke es von unseren jungen Kolleginnen und Kollegen, die an der Uni sind und die halt sehr oft auf rein akademische Konferenzen dann fahren, muss man auch sagen, die merken dann auf der GOA, dass dort eben vielleicht auch ein bisschen andere praxisrelevante Dinge wichtig sind, die wir oft so im, ich sage es jetzt despektierlich, Elfenbeinturm vergessen. Mhm. Und die Goa ist dann eben auch ganz wichtig, weil, ich meine, muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht jeder wird nach einem Doktoratstudium an der Uni bleiben. Und das ist auch das Wunderbare an der Goa, dass hier Kontakte geknüpft werden können, dass man hier sieht eigentlich, was passiert in der Praxis, dass es dort mittlerweile ja auch unglaublich viele spannende Projekte gibt und Unternehmen, Startups, die aus meiner Wahrnehmung auch, sage ich mal, Leute suchen, die fundierte Methodenkenntnisse haben und da wir sozusagen ein bisschen eine Pipeline schaffen können auch, dass man hier so ein erstes Gespür bekommt, was passiert denn eigentlich in der Praxis? Und wir merken es auch in den letzten Jahren bei uns, also Doktorat heißt nicht mehr automatisch akademische Karriere, weil so und so wissen wir alle, so viele akademische Stellen auf Lebenszeit gibt es ja eh nicht, aber die auch da hat ein Umdenken stattgefunden, dass jetzt sozusagen auch viele, die einen PhD machen, zum Beispiel auch ganz bewusst in Unternehmen reingehen wollen und sagen, dort passiert so unglaublich viel Neues und Forschung. Und wie gesagt, ich bin für die DGOV und die Goa auch ein bisschen stolz, dass wir da auch ein bisschen einen Beitrag leisten können.
Ja, ja, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja jetzt keine kommerzielle Firma, die jetzt eine Messe veranstaltet oder eine Konferenz veranstaltet. Das ist ja alles, eine Liebschaft wäre jetzt auch zu viel, aber es ist schon eher, naja, auch von euch. Und es ist halt ein Verein mit Vereinsmitgliedern, die bezahlen Vereinsbeiträge, Corporate oder privat. Und daraus wird das alles gewuppt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber lass uns mal sprechen, was dann so passieren wird. Florian, du hast ja schon gesagt, so ein bisschen Highlight. Alexandra, du hast schon gesagt, so, wir machen auch ein bisschen Sachen anders, haben auch gelernt aus der letzten rein online im Goa letztes Jahr. Was wird gehen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Was sind so eure Erwartungen vielleicht auch oder auch Highlights? Alles ist gut, aber vielleicht habt ihr nochmal auch formattechnisch vielleicht was im Köcher, was ihr schon mal ein bisschen erzählen wollt, was Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten.
Ich glaube, da haben wir natürlich ein bisschen unterschiedlichen Fokus. Jetzt meine ganz persönlichen Highlights sind natürlich aus dem angewandten Track jetzt erstmal unsere Podiumsdiskussion. 16 Tage vor der Bundestagswahl sind wir dann und haben da, glaube ich, auch wirklich ein hochkarätiges Team zusammengestellt, das gemeinsam mit Holger Geißler eben Fragen rund um die Bundestagswahl natürlich mit Blick auf die ganzen Umfrageergebnisse, die im Vorfeld publiziert werden, in den Blick nehmen. Finde ich total spannend, freue ich mich sehr drauf. Natürlich den Best Practice Award, aber wenn ich jetzt auch auf die anderen Sessions schaue, ich finde es mega spannend, dass wir jetzt auch auf der akademischen Seite oder vielleicht sogar sehr getrieben durch die akademische Seite Mixed-Mode-Verfahren immer stärker in den Blick nehmen, dass wir schauen, okay, wir erreichen eben, wie gesagt, unsere Protagonisten auf verschiedenen Ebenen. Wie müssen wir verfahren? Was sind vernünftige Mischungsverhältnisse? Was spricht für ein Probability-Based Online-Panel? Wie kann ich aber auch, weil es natürlich sehr teuer ist, mit anderen Methoden Stichproben noch beimischen? Welche Verhältnisse sind hier relevant? Auf was muss ich achten? Das sind für mich echte Highlights, weil sie natürlich eine ganz hohe Praxisrelevanz haben.
Und aus der akademischen Welt, Florian, hast du irgendwie ein paar Highlights auch schon?
Genau, also ich meine, wir haben ja unsere traditionellen Tracks A, B, C und D, A, B, C, eigentlich jetzt auch schon klassisch die letzten Jahre, A immer eigentlich der Kerntrack, aus dem die Goa vor über 20 Jahren entstanden ist, so die Kern-Online-Methoden-Forschung, da gibt es natürlich themenmäßig hat sich das auch in den letzten 20 Jahren, wie sich jeder denken kann, weiterentwickelt. Aber das ist so ein bisschen das, ich sage jetzt mal, das Kerngeschäft eigentlich der Goa früher gewesen. Und ist es immer noch ganz wichtiger Bestandteil. Und das ist auch ein großer Teil oder ein großer Anteil der Beiträge, kommt aus dem Track A. Track B haben wir jetzt seit mehreren Jahren unter dem Themenschwerpunkt Big Data, Data Science, neue Datenquellen, Verknüpfung dieser Datenquellen. Das ist ein Bereich, der natürlich unglaublich am Wachsen ist, wo es vielleicht auch noch derzeit wahrscheinlich auch die stärkste Verknüpfung zwischen Academia und Praxis gibt, einfach weil da sind so unglaublich viele neue Player am Markt. Das ist so ein schnelllebiger Markt auch, glaube ich, oder ein schnelllebiges Gebiet, wo sich unglaublich viel tut im Bereich, wie gesagt, angefangen von woher kommen diese neuen Daten, darüber Analysemethoden, Machine Learning, AI, also all diese Schlagwörter, die natürlich auch in den Medien und sowohl Praxis als auch an den Universitäten derzeit alle sozusagen in Atem halten. Den Track C, den wir auch seit den letzten Jahren immer bewusst im Bereich Politik, Wahlforschung, politische Kommunikation, Online-Kommunikation auch aufgestellt haben. Dieses Jahr natürlich, wie Alex auch gesagt hat, mit dem Schwerpunkt des Wahljahrs ganz, ganz besonders spannend. Und dann freue ich mich ganz besonders auf die Keynotes immer. Das ist auch intern immer eine große Diskussion, beziehungsweise ein bisschen ein Suchen, was passt denn thematisch gerade zusammen. Und ich glaube, auch dieses Jahr haben wir es wieder super getroffen, hoffentlich. Ja, also auf der einen Seite auch dazu ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht geplaudert, weiß auch nicht jeder, dass wir eben versuchen, eine akademische und eine praktische Keynote zu haben jedes Mal. Mhm. Wenn man so will, von der akademischen Keynote haben wir Mirta Galesic, die mittlerweile am Santa Fe-Institut in den USA ist, und die wird auch zu einem Thema sprechen, das jetzt so vor der Wahl ganz, ganz relevant ist, weil da geht es um Election Polling und die großen Diskussionen natürlich der letzten Jahre immer wieder. Also funktioniert das klassische Polling noch und was gibt es denn da für neue Ansätze? Das wird sicher ganz spannend. Sie hat erst vor kurzer Zeit einen super Artikel da auch in Nature, also dieser wissenschaftlichen, sehr hochgerankten Zeitschrift gehabt und wird da spannende Dinge erzählen. Und die zweite Keynote dann von jemandem, wenn man den Podcast hier verfolgt hat, wo der Name zumindest bekannt klingen solle, Christina Elmer, die vor, ich glaube, im Frühjahr in einer Podcast-Folge auch vorgekommen ist, Data Journalism beim Spiegel, die im Herbst aber auch an der TU Dortmund dann unterrichten wird, und auch ein unglaublich spannendes Thema, glaube ich, weil dieses, wie visualisieren wir Daten auch in den Medien, im Journalismus, ist ja auch etwas, was nicht nur seit Corona, dort glaube ich besonders, weil wir sehen ja dauernd Grafiken über Inzidenzraten und was weiß ich was alles, aber davor schon war das ja ein ganz spannendes Thema. Also ich glaube, das sind heuer wirklich wieder zwei super Themen. Und als letzten Punkt noch möchte ich darauf hinweisen, wir haben es endlich zum ersten Mal geschafft, zwei weibliche Keynotes auch zu haben. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil da haben wir gepusht die letzten Jahre und da war immer so, ja, ist ein bisschen schwierig oder war es offensichtlich ein bisschen schwierig, aber wir haben es dieses Jahr wirklich geschafft und ich glaube, es war wirklich höchste Zeit, dass wir das mal erreicht haben.
Ja, klasse, das ist echt gut. Ja, also inhaltlich super spannend, zwei super spannende Themen und natürlich auch, wenn wir jetzt auf das paritätische Verhältnis von nicht nur, was die Degov ausmacht, sondern was du jetzt auch noch gesagt hast, Florian, super, super interessant für alle. Genau, also was mich vielleicht nochmal interessieren würde, wäre, also ich war mal, ich weiß gar nicht, ich war das erste Mal, als ich auf der GOR war, das war in Pforzheim, das muss aber schon so ein bisschen her sein, glaube ich.
Ich meine, 2010, glaube ich, war das. 2010 oder 2011, wenn ich mich nicht
irre. Ja, okay, also schon eine Dekade her, genau. Und das hat sich natürlich super viel geteilt. Ich meine, Florian, du hast es gerade schon gesagt, es gibt halt den Track, den gab es schon immer, aber natürlich müsst ihr euch auch anpassen und die DGOV muss sich anpassen, was halt draußen sowohl akademisch als auch anwendungsorientiert los ist. Wenn ihr mal so eine Reprise macht, was sind für euch so die zwei, drei dicksten Änderungen oder Entwicklungen, die jetzt die GOR genommen hat in den letzten Jahren? Also gibt es da irgendwas, was...
Ich glaube, die GOR ist ein guter Spiegel aller Veränderungen, die wir in der Branche sehen, alle gesellschaftlichen Veränderungen. Denn wenn man überlegt, wo haben wir angefangen mit der GOR, wo haben wir mit der DGOV angefangen, dann war das ein, ich sag mal, Überführen damals klassischer Methoden in die Online-Forschung. Mhm. Also man hat versucht, Befragungen eben über das Instrument der Online-Befragung umzusetzen. Wenn wir uns das heute anschauen, haben wir die gesamte Bandbreite von eben non-reaktiven Verfahren, reaktiven Verfahren. Wir haben ganz viele Trackings, die sich damit beschäftigen, Verhalten eben zu messen und nicht mehr nur zu erfragen, nicht abwertend, um Gottes Willen, aber eben in der Kombination. Für bestimmtes Verhalten lässt sich schlecht oder ist häufig schon nachreflektiert, wenn ich es in Worte fasse. Kann ich es aber messen, habe ich eine hohe Objektivierung, habe einen höheren Erkenntnisgrad. Und das ist etwas, was sich, wo die GOR den Spiegel für mich darstellt, wie sich unsere Branche und die Anforderungen, die an uns herangetragen werden als Branche, Jahr für Jahr weiterentwickelt haben.
Ja.
Also sozusagen angepasst, aber auch die neuen Themen aufgenommen, um sie halt genau, wie wir es schon besprochen haben, zu diskutieren mit diesen beiden Brillen, die man aufhaben kann, um auf Erkenntnis zu gucken, auf Evidenz zu gucken. Ja. Macht voll Sinn, Alexander. Aber Florian, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, sorry, ich wollte auch nur, also das ist natürlich, glaube ich, der inhaltlich stärkste Veränderung. Meine erste Goa war, wenn ich mich richtig erinnere, 2007 in Leipzig, also auch schon recht lang her. Und ich kann mich erinnern, also was sich auch geändert hat, ist die Größe natürlich. Die Goa ist in den letzten Jahren auch stark gewachsen, worauf wir sehr stolz sind und sehr froh. Und nochmal, wie ich vorher gesagt habe, ohne sehr viel Unterstützung, einerseits aus dem DGOV Office mittlerweile, ja, wo wir zwei unglaublich engagierte Mitarbeiterinnen haben mit der Annalena Kemper und der Anja Heidmann, ohne die das alles überhaupt nicht funktionieren würde. Ja, also nochmal, da sind ein paar Leute draußen drauf, aber im Hintergrund wird sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Und wie ich gesagt habe, das große Review Board und all die anderen, die dabei sind, aber einfach die Größe, glaube ich, ist schon noch was sich verändert hat. Und damit auch in den letzten Jahren nehmen wir sehr stark wahr, auch Internationalisierung. Das war schon bevor wir sozusagen auf online gezwungen wurden zu gehen, aber auch dieses Jahr nochmal sicher ein Push. Die Hoffnung ist, wenn wir dann wieder zurück in, ich sage jetzt mal, wenn wir vorausschauen, 2022, wo wir ja hoffentlich wieder eine zumindest teilweise offline Goa haben werden, dass wir das auch mitnehmen. Ja, und ich glaube, gerade international hat die Goa mittlerweile schon einen sehr guten Ruf auch, ja, dass man sagt, okay, hier, das ist eigentlich die Konferenz, wenn es um das Thema Online-Forschung geht. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, sondern das war Wachstum. Ganz am Anfang war das halt eine deutschsprachige Konferenz. Ja, das hat ja auch am Anfang German Online Research geheißen und nicht General Online Research. Das hat sich eben ganz, ganz stark verändert. Wir sind trotzdem, glaube ich, unseren Ursprüngen sowohl inhaltlich, aber auch da, wo wir sozusagen geografisch herkommen, trotzdem sehr treu geblieben. Der Großteil kommt immer noch aus dem deutschsprachigen Raum. Aber diese Internationalität, glaube ich, wir haben mit der Konferenz Sichtbarkeit erreicht. Und das ist auch was schön ist, über den Tellerrand rauszusehen, auch geografisch, was passiert anderswo. Und auch, dass auch dort nur mit Wasser gekocht wird, sozusagen sowohl bei den Praktikern als auch bei den Akademikern. Und dass wir uns da mit dem, was die DGOV macht, was die DGOV-Mitglieder machen, was wir generell im deutschsprachigen Raum an Marktforschung und Onlineforschung machen, sicher nicht verstecken müssen. Und das ist auch schön zu sehen.
Ja, ganz im Gegenteil. Ich glaube, auch da ist einfach der Austausch mit den internationalen Kollegen enorm befruchtend für beide Seiten. Und dafür steht die GOR, glaube ich, wie keine andere Konferenz.
Ja, das ist auch interessant. Das war tatsächlich auch nochmal eine Frage, die ich stellen wollte, weil jetzt müsst ihr, also ihr seid ja online, also die GOR ist jetzt online, ne? Und wir hatten ja auch immer schon, auch wenn ich immer da war, es waren halt aus Italien, aus Doro, also wo sie alle herkamen, aus USA, Kanada, die kamen ja alle dann physisch an. Und jetzt müsste es ja eigentlich, und wahrscheinlich ist das was du gerade gesagt hast, Florian, einfach auch einfacher sein, die Community, und vielleicht Hypothese jetzt, vor allem die wissenschaftliche Community oder die Uni-Community zu aktivieren, beizutragen. Ist es tatsächlich so? Oder also merkt ihr, dass das einfacher ist? Ohne Reise ist es, also wäre ja ein Vorteil quasi.
Ja, also wir merken das auf jeden Fall. Die Hoffnung ist natürlich wirklich auch, dass das jetzt Anspruch, oder für die Leute, die jetzt zum ersten Mal auf die Online stattfindende Konferenz gehen, dann auch, wenn wir wieder zurückkommen, dann auch dabei bleiben und wir dadurch auch das Wachstum haben. Ich glaube, es ist unbestritten, dass Berlin an sich auch ein sehr attraktives Reiseziel für unsere internationalen Gäste gewesen wäre und viele dann auch gekommen wären. Aber es ist unbestritten und wir haben es auch einfach gemerkt, dass da schon nochmal der Zuspruch es einfach einfacher war. Und das ist sozusagen für den Einstieg, glaube ich, ganz gut. Man lernt das kennen. Ich meine, das ist ja auch ein Commitment, wenn ich sage, ich komme aus den USA oder vielleicht sogar Australien. Also wir haben ja Vortragende auch aus Australien, Asien. Ja. Wenn ich die Konferenz noch gar nicht kenne und hier aber teures Ticket buche und Commitment, dann muss ich mal mindestens eine Woche dann auch in Deutschland verbringen. Wahrscheinlich, wenn man An- und Abreise da dazu zählt, macht das Sinn. Das hilft uns jetzt schon auch, glaube ich, da die Konferenz breiter bekannt zu machen und dann auch hoffentlich noch mal zu stärken. Ja, aber ich glaube, wenn wir dann wieder, es ist unbestritten, trotzdem werden alle wieder froh sein, wenn wir auch mal gemeinsam wieder in einem Raum sein können und dann bei den legendären Goa-Partys auch mal wieder anstoßen können und auch abseits von von sage ich jetzt mal, den Beiträgen und den Diskussionen, die direkt bei den Beiträgen und um die Beiträge stattfinden, auch, sage ich mal, kurz danach oder beim Kaffee, ja, sehr beliebt, ja, die Kaffeebar immer gewesen, ja, bei den GOAs. Dort passiert ja auch unglaublich viel und ich glaube, das wird auch in der Zukunft sicher so sein.
Ja, das denke ich auch. Also das ist ja auch, wie hast du ja auch schon gesagt, Alexander, dass die vielen Sachen, die dann auch gerade, wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenig Kontakt hat zur anderen Seite, um das jetzt nochmal überspitzt zu formulieren, dass das gerade dann auf dem Gang, auf der Party und so, das haben wir jetzt nicht, aber wir können ja ganz optimistisch sein, dass das vielleicht nächstes Mal passt. Ja, das ist ja ganz interessant, was wir gerade besprochen haben, ne? Weil es geht ja vielen Online-Konferenzen so, dass sie gesagt haben, naja, okay, das mit diesem Sozialen und mit allem Positiven, was das zu tun hat, was wir gerade besprochen haben, den Austausch etc. etc. und vielleicht auch nochmal so ein Treiber, tatsächlich hinzukommen, das ist online nicht so stark möglich. Jetzt habt ihr ja das Learning von letztem Jahr, auch als Veranstalter von einer puren Online-Messe. Was habt ihr euch ausgedacht, um da vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken?
Genau, wir haben uns da tatsächlich viel Gedanken gemacht, weil wir haben ja auch unsere traditionelle Nachbefragung nach der GOA. Die ist für uns einfach sehr, sehr wichtig, um genau solche Learnings dann auch daraus ziehen zu können, zu verstehen, an welchen Stellen müssen wir uns verbessern, wo müssen wir nochmal hingucken. Und da war eben tatsächlich ein Punkt, es ist klar, ich kann ein soziales Event kann ich schlecht virtuell übertragen. Trotzdem war die Kritik, könnt ihr das nicht noch ein bisschen besser machen? Könnt ihr uns nicht da noch ein bisschen mehr abholen? Das versuchen wir. Wir haben uns, ich sag mal, einen bunten Blumenstrauß überlegt an verschiedenen Quiz, an einem Dancefloor, an Dingen, wo wir Menschen versuchen, mit ähnlichen Interessen gemeinsam in einem Raum abzuholen, ein bisschen zu plaudern mit einem Glas Wein in der Hand, gemeinsam ein paar Rätsel lösen. Und ich hoffe und ich glaube, dass wir damit ganz viele Leute begeistern können.
Wow, cool, klingt spannend.
Ja, und wie gesagt, das ist vollkommen richtig. Wir werden es nie so hinbekommen, glaube ich, wie es bei einer Offline-Konferenz ist. Aber die Technologie hat sich auch im letzten Jahr weiterentwickelt und wir nutzen dieselbe Plattform wie letztes Jahr. Das hat alles technisch super funktioniert. Aber auch dort hat es ein paar Neuerungen gegeben über das letzte Jahr. Die Entwickler dieser Plattform haben auch viel gelernt aus dem letzten Jahr. Es hat ja jede Konferenz plötzlich dieses Problem gehabt. Und auch da stehen uns jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten zur Verfügung, um auch wirklich so ein 1-zu-1-Meeting zu ermöglichen, um zu sagen, mal hey, hier, lass uns mal zusammenkommen, an den Tisch auch setzen und mal plaudern zwischendurch kurz, wenn der Bedarf dafür ist. Ja, also ich kann nur sagen, wir laden alle ein, wir versuchen wirklich möglichst viel anzubieten. Am Ende des Tages muss man das auch natürlich auch wollen. Ja, das ist keine Frage. Wir verbringen sehr viel Zeit mittlerweile vor dem Bildschirm. Das ist natürlich auch verständlich, wenn das nicht jeder haben will. Aber ich glaube, wir sind am richtigen Weg, das zu machen und dann aber auch sozusagen die Hoffnung, dann in Zukunft wieder die soziale Komponente wirklich sozusagen face-to-face auch anbieten zu können.
Ja, ich bin sehr gespannt. Und das ist ja auch so, gehört ja auch zum Test and Learn. Wie klappt sowas? Wie wird sowas angenommen? Das macht alles völlig Sinn, was ihr sagt. Kann man gespannt sein. Ja, ich finde, wir sind auch schon am Ende. Ne? Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde geschnackt und geklönt, wie wir hier bei uns in Hamburg sagen. Das war super spannend. Man merkt bei euch beiden echt, wie engagiert ihr seid und wie viel, jetzt mal flapsig ausgedrückt, Bock ihr auf die GOA habt. Das hoffe ich jetzt, dass das auch mal vielleicht noch so ein paar Unentschlossene anzündet oder vielleicht auch welche, die jetzt sagen, ja, GOA habe ich zwar immer so gehört, aber ich kann damit gar nichts in Verbindung bringen. Also wer jetzt wirklich hier nochmal Interesse hat, die GOA findet statt vom 8. bis zum 10. September. Dieses Jahres. Es ist, wie gesagt, eine Online-Konferenz. Es ist schon vieles da, auch hinsichtlich Programm und so. Wer jetzt einfach gor.de eingeben und dann kommt man auch auf die Seite von der Konferenz. Ja, ich sage mal vielen Dank. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, letztes Wort. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Und dann sind wir auch soweit mit unserer jetzigen Folge.
Ach, ich glaube, vielleicht einen ganz kleinen Punkt noch, weil alles im Leben hat ja zwei Seiten. Und ich finde, eine virtuelle Konferenz hat einfach auch zwei, drei sehr charmante Vorteile. Und dazu zählt für mich, dass wir eben unsere ganzen Vorträge auch länger eben noch vorhalten für jemanden, der sich im Nachgang noch mal ein bisschen was anschauen will. Auf einer Präsenzveranstaltung muss ich mich ein bisschen entscheiden, gehe ich zu A, gehe ich zu B. Hier habe ich einfach mehr noch mal die Möglichkeit, einfach noch mehr Wissen mitzunehmen, mich später dazu noch mal auszutauschen. Und finde, das ist doch auch ein kleiner Trost. Und ich hoffe, dass da ganz viele ganz viel Spaß dabei haben und ganz viel mitnehmen können.
Ja, und ich möchte noch mal auch den Aufruf starten. Die virtuelle Konferenz ist natürlich auch für Kurzentschlossene super, ja, weil ich brauche kein Ticket buchen, ich brauche kein Hotel, sondern ich kann mich sozusagen, ich kann das Online-Konferenzticket buchen und kann mich noch am Donnerstag entscheiden, bei der Konferenz teilzunehmen und eigentlich das volle Programm voll mitzunehmen. Also das ist wirklich ganz super. Das andere, was ich nochmal sagen wollte, ist, ich möchte mich auch im Namen von Alex und vom Forschungsteam bei allen anderen bedanken, die im Rahmen der GOA da wirklich so viel Zeit investieren. Bellas Room in Sky möchte ich auch nochmal hervorheben, die mit mir seit in den letzten Jahren da das Programmkomitee gemeinsam macht und der Otto Hellwig natürlich, der die Gesamtaufsicht sozusagen oder den Vorsitz bei der Konferenz hat und dann natürlich das Programmkomitee allgemein, die hier unglaublich viel leisten im Hintergrund. Und dann möchte ich mich auch bei Christian und beim Team des Podcasts bedanken, weil ihr macht das ja auch sozusagen hier außerhalb dessen, was wir im DIGO-Vorstand machen. Wir tragen da eigentlich gar nichts bei und das funktioniert so wunderbar. Nicht nur, dass wir heute hier sprechen konnten, sondern generell. Also ich bin ja großer Fan eurer Podcast-Serie und ich habe super Feedback bekommen so von den Mitgliedern, was den Podcast betrifft. Also das ist... herzlichen Dank, das sollte auch mal gesagt werden.
Genau, ganz, ganz vielen Dank. Auch bitte ganz liebe Grüße an die Lisa. Die Reihe ist einfach super.
Ja, ich werde es auf jeden Fall an Lisa und auch an Katharina und an Florian ausrichten. Sie werden sich das eh anhören, deswegen werden sie auch den Originaldank hören. Wir freuen uns macht das mega Spaß. Genau, und wer auch nochmal andere Folgen hören will von der Research Garage, dem DGOV Podcast, dem sei nochmal die Seite empfohlen. Also man kann es einfach googeln, Research Garage oder dgov.de/research-garage. Der kann sich dann auch nochmal die anderen Folgen anhören. Das ist ein relativ breites Assortment mittlerweile an unterschiedlichen Gästen und weiblich-männlich, die wir hatten. Ist immer interessant, sich das anzuschauen. Super. Alexandra, Florian, ich danke euch für eure Zeit. Es war super interessant. Wünsche euch und uns und allen, die kommen werden oder sich einloggen werden, eine super spannende GOA. Einen Monat müssen wir noch warten. Das schaffen wir auch. Und ja, dann macht's gut. Alles Gute und bis ganz bald.
Danke dir. Tschüss.
Danke, tschüss. Wir freuen uns.
Tschüss.